Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Pinocchio, die Holzpuppe von Meister Geppetto, die nach vielen Abenteuern mit den Bösewichtern Fuchs und Kater, aber vor allem mit Hilfe einer Fee ein Mensch, ein guter Mensch wird. Fast 150 Jahre alt ist diese italienische Geschichte, verfilmt 2022 sowohl von Robert Zemeckis als jetzt auch von Guillermo del Toro.
Da vorne! Was ist das?
Papa! Es spricht!
Er ist nur eine Puppe.
Bin ich nicht. Ich bin ein lebendiger Junge.
Für Kinokritiker Jörg Taschmann gehört Guillermo del Toros Pinocchio zu den Filmen der Woche. Wie böse sind denn die Bösen und wie gut die Guten?
Na, das Interessante, glaube ich, an diesem Film ist, dass die Bösen und die Guten hier ein bisschen verschwimmen und dass es andere Böse gibt als die, die man aus diesem klassischen Pinocchio, sei es eben aus der Geschichte von Collodi oder eben diesen sehr, sehr berühmten Disney-Film aus den 40er Jahren kennt. Also was Guillermo del Toro zum Beispiel mal gemacht hat, ist, er siedelt diese ganze Geschichte im faschistischen Italien Mussolinis an. Damit sind die Bösen natürlich in gewisser Weise vorgegeben, weil das natürlich eine Rolle spielt, dieser politische Hintergrund. Und die Figur des Geppetto wird eben auch verändert. Der hat nämlich einen leiblichen Sohn zu Beginn des Films, den er über alles liebt. Der ist auch hoch anerkannt, gilt als wunderbarer Vater, aber dieser Sohn stirbt bei einem Bombenangriff. Und dann wird aus diesem Geppetto ein sehr bösartiger, zynischer Mann, der eigentlich im Suff diese Holzpuppe Pinocchio schnitzt und sich um diesen Jungen eigentlich nicht großartig kümmert. Und Pinocchio, den wir ja eigentlich so als einen kleinen Draufgänger kennen, der nicht zur Schule geht, der sich leicht ablenken lässt, der es irgendwie gut meint, es aber irgendwie nicht schafft, der ist hier eigentlich wirklich so eine herzensgute Holzpuppe, während Geppetto eigentlich so ein bisschen der Böse ist oder der schlecht gelaunte, der zynische. Und da dreht sich dann natürlich ein bisschen was um und auch diese politische Komponente ist interessant, weil wenn man die Geschichte von Pinocchio kennt, da gibt es zum Beispiel dieses Land, wo die Jungs hingehen und nur noch Spaß haben, dieses Land der Spielerei und wer zu lange spielt, wird ja zum Esel. Und diese Eselgeschichte wird auch neu erzählt, weil sie wird so erzählt, das sind so kleine Kindersoldaten, so fanatische Mussolini-Jünger, die unbedingt im Krieg kämpfen wollen.
Wie ausgetüftelt ist denn die Animationstechnik?
Na, auch das ist interessant, weil das ist die sogenannte Stop-Motion-Technik. Das heißt also, diese ganz altmodische Technik, die wir zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten aus diesen Wallace and Gromit-Filmen oder schon das Schaf noch kannten, wo eben wirklich Figuren noch gebastelt werden per Hand, die werden dann Bild für Bild gefilmt und so entsteht eine Bewegung, daher eben Stop-Motion im Englischen. Und das hat natürlich noch so was Handgemachtes. Natürlich ist der ganze Film nicht nur so handgemacht, da hat man, glaube ich, auch schon noch ein bisschen anders nachgeholfen. Aber das verleiht ihm natürlich eine ganz andere Optik, als das, was wir heutzutage in diesen Pixar-3D-Sachen kennen, die ja auch Disney letztendlich übernommen hat.
Ist das jetzt der Weihnachtsfilm des Jahres für politisch interessierte Eltern und ihre Kinder?
Na, für ihre Kinder glaube ich schon mal nicht, weil diese Monster sind oder monsterähnlichen Figuren, die es da gibt, wie zum Beispiel diesen Feuerschlucker, der übrigens interessanterweise Graf Wolpe heißt, das sind also Fuchs und Kater aus dem Original noch so ein bisschen mit hineingeflossen in diese eine Figur. Nein, Kinder werden sich ängstigen, vor allem kleine Kinder, also das müssen dann schon ordentlich große Kinder sein, um da überhaupt Spaß dran zu haben, glaube ich, weil sonst könnte man da ernsthafte Albträume von kriegen. Und ich hatte auch Probleme mit diesem Film zu Beginn. Ich habe den amerikanisch-englischen Original gesehen und fand, das passte wiederum nicht zu diesem Setting Italien 40er Jahre. Da musste ich erstmal reinkommen. Ich fand auch diese Geschichte, dass er wirklich mal ein Kind hatte, was gestorben ist, absolut unnötig. Aber irgendwann ist man drin nach einer halben Stunde und dann ist man auch fasziniert von dieser anderen Interpretation, auch von dieser Neuinterpretation. Und die Animation macht schon was her, aber es ist ein sehr düsterer Weihnachtsfilm und ein sehr düsterer Pinocchio. Und was wir gerade so im O-Ton gehört haben mit dieser bombastischen Musik, das wirkt dann ein bisschen euphorischer, als es der ganze Film ist.
Mitte des 19. Jahrhunderts und damit sind wir beim zweiten Film der Woche, hat Emily Bronte der Welt den Roman Sturmhöhe geschenkt. Jetzt ist ihr Leben verfilmt worden. Jörg, ist das ein Biopic in gediegenen Farben?
Es ist in gewisser Weise ein Biopic, der das letzte Jahr von Emily Bronte erzählt. Es fängt eigentlich klassisch an. Sie liegt krank im Bett. Die große Schwester, die ja auch geschrieben hat, Charlotte, schimpft sie aus, dass sie ein fürchterliches Buch geschrieben habe, nämlich Sturmhöhe, das widerlich sei, das vulgär sei. Und dann gibt es eben eine lange Rückblende, wie es zu diesem Buch gekommen ist, wie überhaupt das Verhältnis der Schwestern untereinander ist. Aber es ist eben nicht so eine gediegene, steif britische Literaturverfilmung, sondern man hat schon versucht, auch diese Emily Bronte hier neu zu interpretieren. Regisseurin ist Frances O'Connor, eigentlich eine Schauspielerin, die hier ihr Regiedebüt gibt. Und sie hat eine wunderbare Hauptdarstellerin gefunden, nämlich Emma McKay. Emma McKay kennt man einmal aus der Netflix-Serie Sex Education, aber eben auch aus dem französischen Film Eiffel, weil sie ist beides, sie ist Französin und Britin. Das spielt in diesem Film übrigens auch eine Rolle, deswegen erwähne ich das auch. Und die wird als sehr rebellisch gezeigt, als einerseits irgendwie sehr verschlossen, aber auch als eine junge Frau, die sich nicht anpasst und die eigentlich nur ihren Bruder liebt, der eben auch sowas Unangepasstes hat. Und da gibt es wirklich eine schöne Szene, wenn sie irgendwie in der Landschaft stehen und die ganze Zeit irgendwie nur schreien, die Gedanken sind frei. Das hören wir uns jetzt mal auf Englisch an.
Do you think I could be a writer?
Perhaps.
What's this? Freedom in thought.
Freedom in thought!
What are you doing?
Try it.
Freedom in thought!
Oh, pathetic attempt. The freedom in thought! Come on, really get behind it.
Freedom in thought.
Come on, give it some welly. Freedom in thought.
Freedom in thought.
Ja, und das hat man vielleicht hier auch so ein bisschen gehört. Sie hat sowas Schüchternes, diese Emily. Es fällt ihr schwer, sich auszudrücken. Nun hat man hier in dem Film, also von Frances O'Connor, eine Liebesgeschichte erfunden, die es wahrscheinlich so garantiert nicht gegeben hat. Sie verliebt sich in einen jungen Vikar. Da entsteht eine leidenschaftliche Liebe. Und sie selber stammt ja aus einem Pfarrerhaus. Und das führt natürlich dann zu mehreren Verwicklungen, auch moralischen Fragen, die sich dann der Vikar stellt. Und all das soll, so dieser Film, dazu geführt haben, dass sie dann dieses herausragende und beeindruckende Buch geschrieben hat, übrigens unter einem männlichen Pseudonym. Und da, finde ich, geht dann die künstlerische Freiheit zu weit, weil es gibt dann so eine Versöhnungsszene zwischen dem Vater, der mit der Tochter eigentlich nie was anfangen konnte, der seine Tochter feiert, die dann als Emily Bronte eben Sturmhöhe geschrieben hat. Es gibt eben auch so gedruckte Bücher und das hat es in der Tat so nie gegeben. Und da, finde ich, dann, das wird mir ein bisschen fragwürdig, wenn das so bekannt ist, dass sie unter Pseudonym geschrieben hat, uns dann solche Neuinterpretationen zu geben, der dann natürlich die Rolle aufwertet von ihr als einer ganz außergewöhnlichen Frau, aber sie wird sonst im ganzen Film auch schon als außergewöhnlich genug dargestellt. Also das hätte es nicht unbedingt gebraucht.
Also das heißt, das ist weder etwas für Bronte-Kenner noch um Brontes kennenzulernen.
Das würde ich nicht sagen. Also ich zum Beispiel kenne Bronte eigentlich überhaupt nicht und nach diesem Film habe ich jetzt wirklich große Lust, mir diesen Roman, diesen einzigen, den sie geschrieben hat, doch mal auch irgendwann durchzulesen. Und wie gesagt, es ist ein Film, der sehr viele Facetten hat, auch was ihre Hauptfigur angeht, auch diese Eifersucht der Schwestern eben untereinander, die ja alle literarisch tätig waren. Und für mich gibt es eine wunderbare Szene, weil Charlotte sie eigentlich immer untergebuttert hat, die Emily, und sie auch immer verbessert hat im Französischen, weil die wollen immer Französisch reden. Und irgendwann hat sie so gut Französisch gelernt, dass sie die Schwester eben komplett unterbuttern kann und sich rächen kann für all diese jahrelang erlittene Schmach. Und das kann natürlich Emma McKay wunderbar spielen, weil sie eben beides perfekt spricht.
Jörg Taschmann mit seinem Film der Woche, Emily und Pinocchio, ab morgen im Kino.